SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Theme of a Rainy Day heißt der Musiktitel, den Christian Klaus auf die Internetseite www.swr2.de/dokublog gestellt hat. Copy and Paste war das Thema.
Ein regnerischer Tag in der Stadt oder doch ein sonniger Tag am Ufer des Mittelmeers? Wer kopiert hier wen?
Hat Christian Klaus dazu auf die Seite geschrieben.
Und Wolfram Wessels hat es dort gelesen.
Außerdem gibt es Feature und O-Töne zum Klonen und Plagiatsoftware und vieles mehr auf dem Doku-Blog online und den Mehrspur Radio reflektiert jetzt on air.
Spur 1.
Auf der nächsten Spur,
Spur 2,
erklärt Till Kreuzer die juristischen Probleme beim Kopieren im Zeitalter des Internets. Und dann,
Spur 3,
denkt Wolfgang Ulrich über das Radio als Live-Medium nach. Und Taz-Redakteur David Denk gewährt Einblicke in sein Redaktionstagebuch. Mehrspur Radio reflektiert, kooperiert mit der Taz, der Tageszeitung. Zunächst aber der Hörspielpreis der Kriegsblinden 2011.
Hörspielpreis. Seppel, hör Iris. Los, sei peripher. Preise Spielohr. Heil Pisseroper.
Geht in diesem Jahr an Robert Schön.
So ein bisschen erinnert mich das an die Fünfte auch von Beethoven, so das Schicksal.
Schicksal, Hauptsache Schicksal, heißt die Produktion des Hessischen Rundfunks.
Liegt vielleicht darin, dass man besoffen Kopf, Schicksal, Hauptsache Schicksal, das könnte ich irgendwo verbraten. Fünfte Beethoven, Verdi, vielleicht gibt es noch einen anderen Fuzzi, den ich dann noch finde. Das halt hängt aber damit nicht zusammen.
Es ist eine gelungene Inszenierung gelenkter Improvisation. Höchst kunstvoll, mit der Wirkung größter Authentizität.
Das erinnert mich an die Momente, wo es mir da nicht so gut ging. Und dann ist wieder die Musik da, die sagt, pass auf, ich bin dabei, ich mache auch eine Scheiße mit. Diese Kommunion zwischen der Musik und deiner eigenen Verfassung. Ja, ich bin Andreas, halt, machen wir es kurz, Braunschweig geboren. Dann mit 13 Eintracht-Fan geworden. Dann wieder lange nichts. Dann schließlich Abitur. Dann rüber nach Freiburg. Musikwissenschaften und Romanistik gemacht. Dann irgendwann hat das Maß voll. Also Kleinstadt und so. Habe ich mir gedacht, okay, rüber machen nach Paris. Habe ich gemacht. Und dann da gut angefangen, schlecht geendet. So würde man das jetzt sagen. Ja, dann schließlich Straße, obdachlos. Das ist E-Moll. Also E-Moll ist schon ziemlich finster. Da ist schon zappenduster.
Was die Anmutung einer Dokumentation hat, ist großartiges Spiel.
Robert Schön, herzlichen Glückwunsch zunächst zum Hörspielpreis der Kriegsblinden, einem der wichtigsten deutschen Hörspielpreise. Wirkt dein Hörspiel nur authentisch oder enthält der Part des Sprechers Lorenz Eberle tatsächlich nicht auch authentische Elemente aus dessen Biografie?
Also das ist in der Tat so. Es ist also jetzt keine reine Fiktion, sondern es sind auch Elemente von Lorenz Eberle mit drin. Er selbst ist ja nach Paris gegangen und die Geschichte spielt auch in Paris.
Er hat auch Musik studiert.
Also dieses Musikstudium ist eigentlich ein Element, das es nur bei Lorenz gibt. Das taucht in der Originalgeschichte gar nicht auf.
Wie hast du ihn denn kennengelernt?
Wir haben uns vor 18 Jahren kennengelernt. Da haben wir zusammen in Freiburg in einer Studentenbude zusammen gewohnt. Und seitdem sind wir befreundet.
Und die Geschichte hast du dir dann ausgedacht oder kam die von ihm auch?
Also es war so, vor etwa 10 Jahren habe ich ihm mal ein Buch geschenkt als Reiselektüre und das war die Legende vom Heiligen Trinker von Josef Roth. Und das hatte er zum Anlass genommen, sich intensiver mit dem Werk von Josef Roth zu beschäftigen, weil ihm das sehr gut gefallen hat. Und als Josef Roth dann 70 Jahre tot war und somit allgemein frei, fiel mir diese Geschichte wieder ein und dann habe ich Fragmente oder Extrakte aus dieser Geschichte genommen, bestimmte Handlungspunkte und bin dann nach Paris gefahren zu Lorenz und habe ihn damit konfrontiert. Er sollte also darauf reagieren. Ich habe dann gesagt zum Beispiel, stell dir vor, du bekommst 5.000 Euro geschenkt, wie könnte das stattgefunden haben?
Spannende Geschichte. Arbeitest du denn schon an deiner Rede für die Preisverleihung im Mai?
Noch nicht, nein.
Na, vielleicht findest du zwischendurch ja auch nochmal Zeit wieder für den Doku-Blog.
Ja, gerne. Da bin ich ja immer wieder gerne.
Okay, danke. Schicksal, Hauptsache Schicksal, heißt das Hörspiel und SWR 2 sendet es im Juni. Vielen Dank, Robert Schön.
Ja, bitte gerne.
Spur 1. Doku-Blog.
Copy and paste. Da äst PC-Pony an Opas CD-Type.
New York. Erstmals hat ein US-Unternehmen Experimente zum Klonen menschlicher Embryonen zugegeben. Nach Angaben der Zeitung Washington Post will die Biotechnologiefirma Advanced Cell das Verfahren zur Gewinnung von Stammzellen nutzen. Wie weit die Versuche gediehen seien, habe Firmenchef West nicht sagen wollen.
Copy and Paste ist die Arbeitsmethode im Sinne von Try and Error in der Humangenetik. Ralf Wendt nahm die Medienmeldung zum Anlass, sich selbst zu vervielfältigen. Klonen leicht gemacht.
Hallo, schön, dass du da bist.
Ja.
Aber was mich verwundert, du siehst...
Wir werden jetzt versuchen...
Du siehst aus wie ich.
Hallo,
das ist
darf
das,
ich mal auch?
Noch
ja,
einer,
hallo,
ich werde verrückt.
Ich muss hier noch
ja.
mit rein.
Ja, ich mache mal Platz. Kleinen Moment, ja. Setz dich mal hin hier.
Ja, ich bin Ralf.
Ja, ich auch.
Ich sollte
schön.
Jetzt hier auch mit reinkommen.
Setz dich mal hin.
Das ist schön. Es ist ja um das Thema meiner Geburt.
Ja, um, naja... Geburt.
Ja, hallo, ich bin Ralf. Ach, jetzt sollte ich noch reinkommen in die Sendung. Ja, und ich wollte auch mal sagen, dass es schön ist, da zu sein.
Ist okay.
Wahrscheinlich
und
dass es schön ist, also
ja,
schön Hörern telefonieren.
An die,
ja, was das Thema
der
Sendung ist, das weiß ich jetzt nicht leichter.
Genau.
An die Humangenetik.
Und hier sind die alle
zusammen.
Ja, hier sind die Knöpfe.
Dass das so, sind dann überhaupt nicht mehr angewiesen.
Das ist schön, insofern, als wir ja auch
zum Beispiel auf den
Film gemacht hat.
Einfach viel zu laut ist.
Ja, das ist viel
zu
laut.
Es ist zu wissen,
hört jetzt
eng hier, was das hier alles mit der Mitgliederzahl zu tun hat.
So, weiß nicht, so ist es, meine lieben Leute.
Zu reden.
Naja, nee.
So wieso ist es,
wenn,
was,
jetzt hört mal auf hier. Ihr könnt runtergehen.
Darf ich auch noch mal was sagen?
Nein, ja, jetzt ist langsam mal Schluss.
Ja, ja, ich wollte aber der? Auch noch mal.
Nein, jetzt ist Schluss. Ihr könnt jetzt runtergehen, unten ist Versammlung.
Keine Ahnung.
Ach, nö. Nein, doch, geht jetzt raus.
Wieso müssen wir jetzt gehen?
Weil jetzt Versammlung ist. Jetzt ist Versammlung unten. Ihr könnt runtergehen. Ihr könnt euch als Mitglieder eintragen lassen.
Ja, ja.
Das ist okay. Macht's also gut. Geht erstmal wieder raus.
Okay, klar,
okay.
Okay.
Alter Schwede.
Kopieren. Eye-Pokern.
Kopien wollen erst einmal erkannt werden.
Was ist denn PlaqueScan genau?
Markus Goldbach, Gehirnforscher und Mitbegründer des Online-Dienstes PlaqueScan, gibt Auskunft über die Möglichkeiten einer Software, die Dokumente auf Quellen untersucht.
PlaqueScan ist zuerst einmal ein Online-Dienst, bei dem man Dokumente dahingehend analysieren kann, ob Passagen dieser Texte eben woanders schon mal so wortwörtlich oder in ähnlicher Form vorkommen. PlaqueScan unterstützt dabei, Textplagiate zu entlarven.
Aufgrund der Anfragen bei Ihrem System sieht man ja auch, dass Gutenberg nicht der einzige Fall ist. Würden Sie sagen, dass das ein menschliches Phänomen ist, abzuschreiben?
Also es gibt Studien aus den USA und vermehrt auch in Deutschland. PlaqueScan unterstützt auch eine Studie mit der Universität Mainz, die das untersucht, die besagen, dass das Problem sehr, sehr weit verbreitet ist. Also die Zahlen, man mag sie kaum glauben, aber in Amerika sind so, dass 50% aller befragten Schüler im Nachhinein zugeben, anonymisiert natürlich, dass sie aus dem Internet abgeschrieben haben, ohne das zu kennzeichnen. 10% darüber hinaus noch sagen, wir schreiben zwar ab, aber nicht aus dem Internet. Und nur 40% wähnen sich da wirklich sauber. Ich denke, jeder Bildungsgrad und jede Einrichtung wird ihren eigenen Weg damit finden, damit zurechtzukommen. So eine Plagiaterkennungssoftware, wie wir sie haben, an der Stelle ist nur unterstützend dabei. Entscheiden und richten müssen andere.
Das ausführliche Gespräch, das Marcel Mayer mit Markus Goldbach geführt hat, steht auf swr2.de/dokublog.
Spur 3. Nachgedacht.
Wird das aufgezeichnet?
Das wird aufgezeichnet.
Mhm.
Ja, dann fangen wir doch einfach an.
Ja.
Copy and Paste, das geht im Computerzeitalter rasend schnell und erleichtert das Zitieren und Kollagieren ungemein. Es gilt nicht nur für Doktorarbeiten und Foto- wie Audiokollagen, sondern auch für Musik- und Film-Downloads beim File-Sharing. Und wer denkt dabei schon ans Urheberrecht? Eigentlich soll das Urheberrecht vor allem geistiges Eigentum schützen und deren Produzenten ein Einkommen sichern. Beim Buch-, Bilder- oder Schallplattenverkauf war das vor 100 Jahren noch eine klare Sache. Heute, im Zeitalter des technisch jederzeit reproduzierbaren Kunstwerks, ist es das längst nicht mehr. Das gilt auch fürs Radio. Als Hörer erwarte ich inzwischen, dass ich Features und Hörspiele selbstverständlich auf den entsprechenden Internetseiten nachhören kann. Aber allzu oft ist auf diesen Seiten Fehlanzeige. Warum, will ich jetzt Till Kreuzer fragen, Rechtsanwalt und Spezialist in Sachen Urheberrecht, unter anderem Mitbegründer von eRights Info, einem Internetportal zum Urheberrecht in der digitalen Welt. Till Kreuzer, warum können die Sender denn nicht alles, was sie senden, auch ins Netz stellen?
Ja, das Problem daran liegt häufig in urheberrechtlichen Aspekten. Heutzutage, also bei neuen Sendungen, ist es meistens möglich, weil man sich vertraglich die notwendigen Rechte sichert, um Sendungen auch ins Netz stellen zu können. Bei älteren Sendungen, insbesondere Archivmaterial, ist das häufig nicht möglich, weil damals eben das Internet noch gar nicht existiert hat, sagen wir mal vor 1995, und deshalb solche Rechte vertraglich auch nicht ohne weiteres geklärt werden konnten.
Es gibt aber auch heute noch Probleme, wenn zum Beispiel in einem Feature oder einem Hörspiel zum Beispiel Musik eingesetzt wird, die von CDs oder sogar noch von Schallplatten kommt, wo GEMA, GVL oder auch VG-Wort-Rechte geltend gemacht werden und diese CDs dann nicht unbedingt eingesetzt werden können.
In solchen Fällen liegt es auch wieder an der vertraglichen Abmachung mit den Verwertungsgesellschaften, aber Musik ist es eben die GEMA oder die GVL. Und auch da ist immer die Frage, ist es vertraglich vereinbart, dass die Sendungen, die aufgezeichnet werden oder gemacht werden, nicht nur ausgestrahlt werden dürfen, sondern auch ins Internet gestellt werden dürfen. Aber das muss man eben auch vereinbaren.
Und wenn das nicht vereinbart ist, also ich meine, senden kann man ja, denn die Senderechte kriegt man ja ganz einfach.
Genau, wenn es nicht vereinbart ist, dann hat man keine Online-Rechte, weil das Online-Stellen ist eine im rechtlichen Sinne eigenständige Nutzungsart und für eigenständige Nutzungsarten müssen jeweils immer die Rechte vertraglich geregelt werden.
Ist das Problem beim Urheberrecht nicht, dass ein Widerspruch besteht zwischen dem Interesse am Schutz des geistigen Eigentums und dem Interesse an der Erzielung von Einkünften?
Das hängt sehr eng zusammen. Also was aus meiner Sicht das Problem ist, ist, dass der Schutz des sogenannten geistigen Eigentums ursprünglich mal dazu angelegt war, dass Künstler und Kreative von ihrer Arbeit leben können und eben dadurch ein Anreiz geschaffen wird, dass Menschen kreativ tätig werden. Heutzutage ist es allerdings so, dass Kreative im Prinzip geschützt werden müssen davor, dass sie ihre Rechte zu günstigen Preisen oder gar umsonst an jemand anderes übertragen. Und dieser Schutz, also der Schutz des Urhebers vor dem Verwerter, funktioniert über das geltende Recht nur sehr unzureichend.
Welche Alternativen gibt es denn zum heutigen Urheberrecht? Es wird ja viel diskutiert, eine Kulturflatrate.
Also eine Kulturflatrate ist keine Alternative zum Urheberrecht, sondern es ist eine Idee, die auf dem Urheberrecht aufbaut. Dabei geht es darum, dass es eine wahrscheinlich gesicherte Erkenntnis ist, dass die Nutzung im Online-Bereich von Musik und Filmen, insbesondere in Tauschbörsen, mit rechtlichen Mitteln einfach nicht in den Griff bekommen werden können. Die Kulturflatrate wäre eine mögliche Lösung, weil sie sagt, diese Handlungen, die heutzutage illegal sind, werden legalisiert und im Gegenzug wird dafür eine Abgabe erhoben, zum Beispiel auf Breitband-Internetanschlüsse, die wird direkt bei den Providern erhoben. Dafür sind diese ganzen Nutzungshandlungen abgedeckt und sind nicht mehr illegal. Und die Künstler und sonstigen Rechteinhaber bekommen halt die Ausschüttung aus diesen Einnahmen.
Vielen Dank, Till Kreuzer, Rechtsanwalt und Spezialist in Sachen Urheberrecht, unter anderem Mitbegründer von eRights Info.
Urheberrecht, Erbruherecht, Erbrechtruhe.
Auf dem Doku-Blog ist die Urheberrechtsfrage insoweit geklärt, als die Autoren dem SWR die Senderechte einräumen, gegen Honorar versteht sich, und anderen Autoren erlauben, für neue Doku-Blog-Beiträge ihre O-Töne zu verwenden. Ansonsten behalten sie die Rechte an ihren Aufnahmen und können sie nach Belieben weiterverwenden. Michael Ambros hat sich in seinem Doku-Blog-Feature reichlich an Doku-Blog-Beiträgen bedient, unter anderem an dem Peter Sloterdijk-Essay und älteren Mehrspurausgaben.
Liebe Landsleute!
Die
Mobilmachung der Effekte. Es beginnt in der Tat vor unseren Augen und in unserer Generation ein Großangriff von technogenetischen Lautereignissen auf das Ohr des alten Homo sapiens.
SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Liebe Landsleute, liebe Landsleute, liebe Landsleute. Liebe Landsleute, 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 liebe Landsleute.
Worum geht's?
Es geht letztlich immer darum, den Hörer nicht vorauszusetzen, sondern den Hörer als Hörenden zu evozieren. Je anarchischer und herrenloser dieses geschieht, umso besser, denn die Evokation weht wie der Geist jenseits von Namen und Namenlosigkeit, wo sie will.
Spur 1. Spur 3. Nachgedacht.
Radio reflektiert. Reflektiert, Radio reflektiert.
Es wäre mir nichts lieber, als eine Lobrede auf das Radio zu halten.
Wolfgang Ulrich beim Nachdenken über die Bedeutung des Radios als Live-Medium. Wolfgang Ulrich ist unter anderem Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Ein Höhepunkt war für ihn lange die ARD-Schaltkonferenz der Fußball-Bundesliga.
Mittlerweile nennt man wohl auch vor allem diese 20 Minuten am späten Samstagnachmittag, wenn man belegen will, dass das Radio nach wie vor ein Live-Medium von gewisser Bedeutung ist. Insgesamt aber hat es diesbezüglich an Wichtigkeit dramatisch verloren, weil es für mich lange Zeit nur deshalb noch der Hauptkanal für aktuelle Information geblieben, weil ich keinen Fernseher besitze, so muss ich zugeben, dass mir das Internet seit einigen Jahren doch viel mehr bietet als alle anderen Medien zusammen und als gerade auch das Radio. Man kann live in Bild und Ton dabei sein, wenn in Ägypten eine Revolution stattfindet oder wenn in Stuttgart Bahnhofsfragen diskutiert werden. Leute verabreden sich via Web zu Flashmobs oder teilen sich gegenseitig mit, wo sie gerade sind und was sie dort erleben. So droht das Radio zum Objekt nostalgischer Gefühle zu werden und aus der Lobrede wird ein Abgesang. Oder hat das Radio vielleicht doch noch eine Chance? Nur zu gerne würde ich schon allein aus Dankbarkeit diese Frage bejahen. Und das könnte so gehen. Das Internet hat sich innerhalb seiner ersten beiden Jahrzehnte als Bild und noch mehr als Schriftmedium entwickelt. In ihm werden, stärker als jemals zuvor in ihrer Geschichte, Bilder zu Kommunikationsmitteln und Tauschobjekten. In ihm erlebt aber vor allem das geschriebene Wort eine Renaissance und vielfältige, nicht selten originelle Formen der Verwendung. Blogs, Leserkommentare zu Artikeln auf Nachrichten und anderen Websites und natürlich Web 2.0 Foren sind zu Orten einer neuen Schriftlichkeit geworden. Zudem kehrt mit dem Mailverkehr eine längst totgeglaubte Briefkultur zurück. Vieles, was in den letzten Jahrzehnten per Telefon besprochen wurde, ereignet sich nun wieder im Medium der Schrift. Dadurch aber stellt gerade das Radio eine, ja die einzige Alternative dar. Aus seiner Beschränkung, keine Bilder und keine Schrift senden zu können und alles in das gesprochene Wort übertragen zu müssen, erwachsen ihm spezifische Möglichkeiten. Erwähnte ARD-Bundesliga-Konferenz ist dafür das beste Beispiel. Die Reporter verwandeln das Spielgeschehen live in eine eigenständige Form, verleihen ihm durch ihre Deutung und ihre Emotionen eine reflektierte, pointierte, auch überhöhte Gestalt. Sie leisten, was bei den Griechen in Epos und Schauspiel die Mauerschau, Tachyoskopie, erfüllte, übersetzen also ein komplexes, gar unverständlich bleibendes Geschehen, das dem Publikum im selben Augenblick nicht sichtbar ist, in eine anschauliche Sprache, aber eben nicht in Schrift, sondern in hörbare Worte, die ihrerseits zum eigentlichen Live-Ereignis werden. Dies insbesondere dann, wenn der Reporter sachkundig ist und auch in den hektischsten Momenten nicht Übersicht und Verbalisierungsgabe verliert. Das Radio hat also dann eine Zukunft, wenn es mehr Anlässe nutzt, um eine Kultur des gesprochenen Wortes zu pflegen. Diskussionsrunden und Streitgespräche sind dafür mindestens ebenso geeignet wie jene Sportreportagen oder auch Korrespondentenberichte aus Krisengebieten. Gerade wenn der Live-Charakter nicht darin besteht, ein Geschehen zeitgleich zu kommentieren, sondern sich daraus ergibt, dass verschiedene Positionen, ähnlich wie in einem Parlament, ausgetauscht werden, ja, weil eine Stimme direkt auf andere reagiert, kann eine Lebendigkeit aufkommen, die das Internet so nicht kennt. Selbst wenn dort ein Blog-Eintrag einem anderen antwortet oder man in einem Chat miteinander kommuniziert, fehlen dem schriftlichen Wort Dimensionen des Ausdrucks, die allein die gesprochene Sprache besitzt. Aber auch gegenüber Talkrunden im Fernsehen sind Radiodiskussionen überlegen, müssen die Teilnehmer jedoch keine Schminke und keine Scheinwerfer ertragen, nicht auf ihre Kleidung und Frisur achten. Dafür können sie sich ganz auf das verlegen, was sie sagen wollen, weshalb sie bestenfalls genauso frisch, wendig und frei sind wie in einem Gespräch jenseits aller Medien. Damit aber besitzt das Radio einen Authentizitätsvorteil, der für eine spezifische Live-Atmosphäre sorgt. Es vermittelt Akte der Spontaneität, emotionale Zwischentöne, gänzlich unartifizielle Sprechweisen. Doch auch das Publikum kann sich beim Radio voll auf das konzentrieren, was gesprochen wird. Es ist nicht vom Bild wie im Fernsehen oder von den Multitasking-Ansprüchen des Internet abgelenkt. Und so führt die Beschränkung, der das Radio unterliegt, auch zu einer Entlastung. Und allein deshalb hat es eine Lobrede verdient.
Den kompletten Beitrag von Wolfgang Ulrich können Sie auf swr2.de/dokublog nachhören und in den nächsten Tagen in der Taz auch nachlesen.
In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden.
In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall.
Spur 4. Ausblick.
Olga Kapustina ist in der Nähe von Tschernobyl in Weißrussland geboren und war etwas über ein Jahr alt, als vor 25 Jahren dort das Atomkraftwerk explodierte. Jetzt hat sie ein Feature darüber geschrieben, wie die Kinder von Tschernobyl, zu denen sie selbst gehört, das damals erlebt haben und was aus ihnen geworden ist. Was geht Ihnen denn heute durch den Kopf, Olga Kapustina?
Am Anfang, als ich die Nachricht über Fukushima gehört habe, da war ich unter Schock und da habe ich direkt meine Mutter in Weißrussland angerufen und habe gesagt, ja Mama, deine Jodtabletten, hast du die noch oder wenn nicht, dann sollst du die schnell kaufen, weil sie leidet an einer Schilddrüsenerkrankung und das ist wahrscheinlich auch eine Spätfolge von Tschernobyl und da habe ich sie natürlich direkt an sie gedacht. Und ich wusste, als Tschernobyl explodierte, hat die Wolke eine Woche gebraucht, um nach China zu kommen und ich wusste, das kann dieses Mal auch andersrum gehen, dass die Wolke dann aus Japan nach Europa kommt.
Wie sehr hat denn der GAU von Tschernobyl Ihr Leben, Ihre Biografie bestimmt?
Tschernobyl hat schon meine Kindheit geprägt. Ich kann mich nicht an die Zeit vor Tschernobyl erinnern. Obwohl meine Stadt 300 Kilometer von Tschernobyl liegt, wurde sie verseucht. Und dann war das diese unsichtbare, leise Gefahr, dass man wusste, okay, Pilze und Heidelbeeren im Wald, die sind so lecker, aber man weiß, sie können gefährlich sein. Und gleichzeitig waren das aber positive Erinnerungen, die ich an Tschernobyl habe. Wir hatten als Kinder viele Geschenke bekommen, wir haben in der Schule Essen kostenlos gehabt und damals war das die Hilfe, auch die internationale Hilfe, die wirklich ankam.
Das SWR2-Feature am kommenden Mittwoch in einer Woche, am 13. April um 22.05 Uhr, Bittersüße Kindheit im Schatten von Tschernobyl von Olga Kapustina. Vielen Dank.
Atomkraftwerk. Kraft wärmt. Okay. Amok wehrt. Kraft. Kafka-Termwort, Atomkraftwerk.
Katastrophen sind Medienereignisse, nicht nur, aber auch. Damit muss man umgehen, auch in einer Zeitung, auch in der Taz. Da flattert einem schon mal eine Meldung auf den Tisch, dass die Kollegen der New York Times, sicher nicht nur aus Urheberrechtsgründen, eine Bezahlmauer, eine Paywall um ihr Internetangebot errichten wollen. Wer mehr als 20 Artikel online lesen will, muss zahlen. Eine Alternative zur Kultur-Flatrate? Schauen wir Taz-Medienredakteur David Denk beim Verfassen seines Tagebuchs für den März über die Schulter.
Nur wenige Themen bleiben länger. Und das sind leider häufig die, die man am liebsten gar nicht zur Tür hereingelassen hätte. Die Berichterstattung über die AKW-Katastrophe von Fukushima etwa fand zwar größtenteils im vorderen Teil der Taz statt, aber auch für die Medienseite blieb noch was übrig. Zum Beispiel eine Reflexion darüber, wie viel Fernsehberichterstattung einem solchen Ausnahmeunglück angemessen ist. Zitat: Nichts ist schwieriger als festzulegen, wie wichtig eine Neuigkeit ist. Man kann doch nicht schlechte Nachrichten gegeneinander aufwiegen. Zitat Ende. Tja, das muss man aber, wenn daraus eine Nachrichtensendung werden soll oder auch eine Zeitung. Ohne Gewichtung keine Struktur und ohne Struktur keine zufriedenen Zuschauer bzw. Leser. Für Sortieren und Vernetzen werden wir Journalisten schließlich bezahlt. In Ausnahmefällen sogar angemessen. Jeden Tag wird alles noch ein bisschen schlimmer in der Medienwelt. Meinen rechten Daumen würde ich hergeben für die Schlagzeile »Paywall saniert New York Times«. Ich bin Linkshänder, deswegen. Aber nein, stattdessen heißt es »Paywall der New York Times gehackt«. Wenn ich sowas lese, würde ich gern selbst zum Hacker, aber im Sinne von Hackfleisch. Wer das Geschäftsmodell meiner Branche torpediert, darf mit meiner Nachsicht nicht rechnen. Da werde ich fuchsig. Eine weitere unappetitliche Geschichte aus dem Monat März ist die von Verena Wiedemann. Die ARD-Generalsekretärin fühlt sich gemobbt und klagt nicht nur heimlich still und leise darüber, sondern auch vor Gericht dagegen. Wiedemanns Anwalt spricht von, Zitat, Ausgrenzung, Diskriminierung und Missachtung, Zitat Ende, seiner Mandantin, die daran psychisch erkrankt sei und sich in medizinischer Behandlung befinde. Die Ärmste. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn einen niemand ernst nimmt, liebes Medientagebuch. Das kannst du mir glauben. Wenn ich Freunde hätte, würde ich wohl kaum Tagebuch führen. Höhö. Da sieht man mal wieder, dass wir bei der Taz einfach nicht ernst sein können. Zumindest nicht lange. Unter dem Artikel über Wiedemanns Pein steht gleich die angebliche Eilmeldung, dass in Japan die Tinte knapp wird. Die Konsequenz: keine bunten Bildchen mehr in der Zeitung. Die Pointe, Zitat, das ganze Ausmaß der Katastrophe wird allmählich sichtbar. Zitat Ende. Ist das Geschmack oder womöglich sogar schon pietätlos? Vielleicht ja auch beides. Wenn du mich fragen könntest, liebes Medientagebuch, was mein Lieblingsthema war im März 2011, so würde ich dir antworten, der Bericht über die, nennen wir es, Modifikationen bei den Simpsons im Schweizer Fernsehen. Damit ist nicht etwa gemeint, dass alle Folgen ein Drittel langsamer ausgestrahlt werden als in Deutschland und anderswo, damit auch jeder mitkommt. Nein, aus aktuellem Anlass will der quasi öffentlich-rechtliche SRF keine Szenen mehr zeigen, in denen Homer als Sicherheitschef des AKW von Springfield Leib und Leben seiner Mitbürger gefährdet. Dabei karikieren die Simpsons-Autoren mit diesen Szenen doch genau die Schlampereien, die dem Fukushima-Betreiber TEPCO und damit ganz Japan nun zum Verhängnis geworden sind. Aber in gewisser Weise hat das Vorgehen der Schweizer Kollegen auch eine bewundernswerte Konsequenz, für die wir hier bei der Taz wahrscheinlich einfach zu feige sind. Wenn man alles ausblendet, was einem auf den Magen schlagen könnte, schlägt einem nichts mehr auf den Magen. Ist das nicht clever, liebes Medientagebuch? Ach, das wäre doch was. Nur noch Erfolgsmeldungen aus der Medienwelt. Schön wäre das. Aber auf Dauer auch ein bisschen langweilig.
Das war die April-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert, wieder in Kooperation mit der Taz. Mitgemacht haben dieses Mal Michael Ambros, Christian Klaus, David Denk, Karl-Rudolf Menke, Olga Kapustina, Juliane Keppel, Till Kreuzer, John Krohl, Marcel Mayer, Robert Schön, Wolfgang Ulrich, Ralf Wendt und Wolfram Wessels. Wie immer können Sie alle Beiträge in voller Länge, auch wenn sie für die Sendung gekürzt werden mussten, nachhören auf der Internetseite www.swr2.de/dokublog. Und Sie können selbst Beiträge hochladen, die möglicherweise in der nächsten Sendung landen. On the Road ist das Thema am 1. Mai.